Hinter uns liegen die verrücktesten Tage und Wochen, die man in der weltpolitischen Diplomatie gesehen hat. Aber nicht nur in der Diplomatie, wenn es um die Verhandlungen geht zwischen Trump und Putin und Zelensky und den Europäern, sondern natürlich auch im Journalismus. Und wie sich das anfühlt, wie das ist, darüber zu berichten, ganz vorne immer mit dabei zu sein und selbst dabei den Verstand nicht zu verlieren nach der neuesten Trump-Wolte, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Philipp Hiertoff, ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Hallo Paul.
Hallo Philipp. Aber wo du wissen willst, dass ich den Verstand noch nicht verloren habe, das weiß ich nicht.
Ja, das ist, so geht's schon mal gut los. Deswegen kommen wir direkt auch gleich zur Sache. Also du warst an der Front, dann warst du in Alaska, dann warst du in Washington und jetzt bist du zurück in Deutschland. Du hast gesagt, du wirst die Zeitzonen austricksen und einfach in der deutschen Zeitzone leben. Wie genau hat das geklappt?
Es hat ganz gut geklappt bis Washington, weil dann es irgendwie hin und her ging zwischen morgens und abends, also im Sinne der Berichterstattung. Von daher habe ich nach Rückkehr nach Europa doch versucht, einiges an Schlaf nachzuholen. Das war dann auch tatsächlich bitter nötig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen. Du hast ja auch schon über die sogenannten Minsk-Verhandlungen berichtet. Minsk, also der Friedensprozess von Minsk, da geht es um den eigentlich halb verdeckten russischen Überfall auf die Ukraine im Jahr 2014 und dann um alle möglichen Waffenstillstandsvereinbarungen. Es gab Minsk 1, Minsk 2, war wahnsinnig langwierig und kompliziert. Wie war das damals für dich als Journalist dabei zu sein?
Ich war damals in der Stadt Debaltseve. Das ist eine Stadt im Osten der Ukraine. Und es war zu diesem Zeitpunkt so, dass die damals noch sogenannten Separatisten, also die Russen haben immer ja behauptet, damals noch, sie hätten mit dem ganzen Krieg nichts zu tun. Die Krim, die hätten sie zwar annektiert, aber das, was rund um Donetsk passiert und Luhansk passiert, das seien ja alles Ukrainer, die einfach nur gegen die bösen Nazis ja in Kiew aufstehen wollen. Also das ist das, was die Russen behauptet haben. Und ich war damals in dieser Stadt, die ja mehr und mehr eingekesselt wurde von den Russen, und wir haben von dort berichtet, während gleichzeitig der sogenannte Friedensprozess in Minsk lief. Wir konnten damals nicht von Minsk selbst berichten, das weiß ich noch, weil wir kein Visum bekommen haben. Ich glaube, einige Kollegen, die grundsätzlich mit der Kanzlerin damals unterwegs waren, sind mit ihr mitgeflogen im Flugzeug. Und das Interessante, was wieder zu heute passt, ist, dass ganz viele mir damals schon in der Ukraine gesagt haben, wir können einem sogenannten Frieden nicht trauen. Putin wird wieder angreifen, die russische Armee wird wieder angreifen, auch wenn es ein paar Jahre dauert. Und wenn wir keine Sicherheit haben, dann wird das wieder passieren. Und am Ende wird Putin versuchen, bis nach Kiew zu kommen. Das wurde mir damals 2015 von Soldaten an der Front genauso berichtet.
Wie würdest du selbst denn rückblickend diese Verhandlungen bewerten? Also war es ein Mittel, um Putin zu besänftigen, dass ihm eigentlich nur Zeit gab und auch ehrlicherweise Geld, die Ukraine 2022 ganz in Ruhe anzugreifen? Oder hat es ihn abgehalten, die Ukraine noch früher und womöglich noch erfolgreicher die Ukraine zu überfallen? Denn letzteres, das ist ja die Lesart der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ja, genau, das ist die Lesart von Angela Merkel. Ich bin mir unsicher, muss ich sagen. Ich finde schon die Argumentation interessant. Ich sehe es insofern anders, als dass Putin damals, glaube ich, noch nicht die Kraft hatte, auch gesellschaftlich so weit zu gehen, wie er denn heute gegangen ist, weil das Ganze ja in den Etappen passiert ist. Und damals die Beziehung zum Westen noch eine andere war. Es gab die Entwicklung wirtschaftlich, vor allem mit Deutschland, die sehr wichtig waren für Russland. Und die Frage wäre gewesen auch, ob die Gesellschaft überhaupt schon in Russland zu dem Zeitpunkt, das ist ja 10 Jahre her, in der Lage gewesen wäre oder ob sie diesen Krieg mitgetragen hätte. Da ist viel hätte, wäre. Mit einer Sache hat Angela Merkel durchaus recht, dass das ukrainische Militär 2015 auch noch ein ganz anderes war. Vollkommen klar. Ich habe erlebt, wie 2014 bei der Verteidigung von Orten wie Donetsk und Slawiansk da wirklich sehr chaotische ukrainische Truppen Richtung Front kamen und man damals noch kaum Koordinierung hatte. Also es war eine sehr chaotische ukrainische Armee, die sich damals gegen Russland gewehrt.
Wie war das eigentlich journalistisch? Also erinnerst du dich an große Schlagzeilen über den Minsk-Frieden, sogenannten Friedensprozess? Gab es ein riesiges Interesse dran? Haben die Menschen in ihrer Freizeit versucht, darüber zu lesen und zu sprechen? Oder war das so ein politisches Thema von vielen und eher so ein bisschen zu kompliziert und man hat lieber weitergeblättert?
Also mir schien es so, ich war auch damals schon die meiste Zeit unterwegs, deswegen kann ich jetzt die deutsche Reaktion vielleicht gar nicht so gut einschätzen, aber die Aufmerksamkeit wie heute hatte dieser Prozess auf keinen Fall. Ich glaube, das hatte mehrere Gründe. Der erste war, dass Russland es total geschickt geschafft hat, zumindest in großen Teilen der Bevölkerung irgendwie zu sehen, dass sie ja nichts damit zu tun haben, dass das ja ein innerukrainisches Problem ist und da Ukrainer auf Ukrainer schießen. Und das war auch, wenn man sich bestimmte Medien anschaut von dieser Zeit, da gibt es verschiedene Videos, ich will jetzt gar niemanden da irgendwie persönlich nennen, darum geht's mir nicht, aber wenn man auch Einordnungen in großen deutschen TV-Shows oder Nachrichtensendern sieht, dann kann man gut erkennen, wie die russische Propaganda zum Teil funktioniert hat. Da ist nämlich dann der Ukraine vorgeworfen worden, dass sie ja das eigene Land angreift, dass sie Donetsk angreift, dass dort Menschen sterben und dass ja sie doch jetzt zur Vernunft kommen muss. Also die Dimension, dass da längst russische Truppen waren und dass Russland das Ganze angezündet hat, ja, das war auch für viele nicht erkennbar. Und ich erinnere mich auch, wie mir Kolleginnen und Kollegen damals erzählten, also ich glaube, sie hat das auch mal selbst öffentlich gemacht, daran erinnere ich mich in einem Podcast, Katrin Eigendorf vom ZDF, die mal berichtet hat, wie das auch war für sie damals, ja, dass viele eben doch sehr von dieser russischen Lesart irgendwie ja mitgenommen waren und uns dann oft vorgeworfen haben, also ihr und auch mir, ja, ihr seid da irgendwie vollkommen geblendet von dieser ukrainischen Perspektive und versteht gar nicht, ja, welche Ausmaße das hat. Also das war das eine, das dazu geführt hat, glaube ich, dass viele gesagt haben, naja, das ist ja irgendwie so ein ukrainisches Ding. Und das zweite war, was die Schlagzeilen heute größer macht, Donald Trump war noch nicht da. Das war eben die Obama-Zeit und alleine dadurch, dass dieser Prozess, wie soll ich sagen, jetzt etwas rhetorisch zurückhaltender geführt wurde im Vordergrund, ohne große Ankündigungen und Drohungen und Warnungen, dadurch war das mediale Theater auch nicht ganz so groß.
Ja, das stimmt. Wir kommen jetzt auch sofort auf die aktuellen Verhandlungen zu sprechen. Ich wollte nur unbedingt einmal so diesen Rückblick einnehmen, weil man ein paar Dinge daran merkt. Also zum einen, Verhandlungen, die ganz anders geführt wurden, waren nicht wirklich erfolgreich, sondern sie haben dazu geführt, dass 2022 Russland die ganze Ukraine angegriffen hat. Und auch wenn alles sehr viel zurückhaltender und vielleicht ja so klassisch professioneller geführt wurde, also erstmal waren die Unterhändler dran und dann kamen die Staats- und Regierungschefs zusammen, da war man dennoch nicht frei von russischer Propaganda, sondern, so wie du es gesagt hast, russische Propagandanarrative über vermeintliche Nazis in der Ukraine, die sind auch damals schon viral gegangen. Und wenn ich mich daran erinnere, wie unser damaliger Außenminister Frank-Walter Steinmeier gesprochen hat, da wusste man ehrlicherweise auch nie, wer Opfer und wer Täter ist. Aber gut, jetzt sind wir in einem ganz anderen Jahr, in einer ganz anderen Phase und mein Gefühl ist, wenn ich so nach Alaska und Washington schaue und auch natürlich auf die ganzen Gipfelvorbereitungen ist, dass solche Verhandlungen noch nie so transparent waren. Und das, obwohl sie so hochrangig geführt werden wie eigentlich noch nie. Also es geht um Krieg und Frieden und sehr viel wir wissen natürlich nicht genau wie viel, wird nach jedem dieser Schaltkonferenzen geleakt, in amerikanischen oder in deutschen Medien. Also sobald Putin mit Trump telefoniert hat und Trump dann die Europäer anruft, kurz danach weiß man, aha, das wurde besprochen. Kannst du einmal erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie funktioniert sowas, dass diese Informationen öffentlich werden?
Also ich wäre etwas vorsichtig zu sagen, dass es wirklich alles nach draußen dringt, denn du sagst es, es kommt bei diesen, ich nenne es jetzt mal Leaks oder bei diesen Informationen, immer durch eine Quelle Donald Trump an die Europäer in den letzten Tagen. Also auch, und das haben wir hier mit Bojan Panczewski in einer der Folgen besprochen, es war ja so, dass Donald Trump aus dem Treffen rausgeht mit den Europäern und dann Wladimir Putin anruft, zusammen mit Marco Rubio. Und er wiederum von dem Telefonat mit Putin den Europäern berichtet, also den vielen europäischen Regierungschefs. Das heißt, es ist keine Primärquelle, insbesondere in der wichtigen Interpretation gerade, was denn Putin eigentlich zu einem bilateralen Treffen gesagt hat und was er zu Sicherheitsgarantien gesagt hat. Das ist ja das Thema, was uns in den letzten, sag jetzt mal, 4-5 Tagen am meisten beschäftigt. Auch die Nachrichtenlage in Deutschland ist davon bestimmt, was Trump aus diesem Telefonat mit Putin den Europäern erzählt hat. Und daraus sind gesellschaftliche Debatten geworden, wie zum Beispiel die Frage, setzen wir die Bundeswehr ein? Wenn die Aussage von Donald Trump nicht gewesen wäre, ja, Wladimir Putin wäre für Sicherheitsgarantien irgendwie, würden wir in Deutschland über diese Frage wahrscheinlich gar nicht diskutieren, weil sie für uns nicht relevant erscheinen würde. Also insofern muss man klar sagen, bei bestimmten Informationen sind wir insofern dann auch darauf angewiesen, auf das zu hören oder ne, das wiederzugeben, was Donald Trump von einem Gespräch verstanden hat oder verstehen wollte. Und da steht natürlich auch jetzt die Frage im Raum, wer hat da eigentlich was falsch verstanden möglicherweise? Wer hat vielleicht gelogen oder was dazu gedichtet? Und das können wir zum Beispiel nicht sagen. Wie kommen andere Dinge raus, wenn so viele europäische Regierungschefs in einem Raum sitzen, dazu noch einige Berater, es war ein großer Tisch, dann haben alle, die dort sitzen, immer ein Interesse, auch eine Geschichte im politischen Journalismus, sagt man, zu spinnen. Also ihre Version der Dinge irgendwie transparent zu machen oder einer Richtung zu geben. Und weil alle, die dort sitzen, ohnehin wissen, dass das, was dort besprochen wird, mindestens von Donald Trump benutzt wird in seiner Art der Interpretation, machen einige von denjenigen, die dort sitzen, das auch selbst. Beziehungsweise vieles von dem war ja auch durchaus medienöffentlich präsent und vor Kameras. Also ja, schon die erste Runde von Donald Trump, wo er alle vorgestellt hat, ich habe es am Anfang eine Schleimshow genannt, das ist ja durchaus transparent, so was da passiert und was da gesagt wird. Und dann gibt es bestimmte andere Bilder, die dann aus diesen Treffen geprägt werden, wie zum Beispiel das von Alexander Stubb, dem finnischen Präsidenten, der gesagt hat, dass der Donbass die Festung der Hunnen ist, also wie Hunnen sich dort verteidigen, oder dass eine Abgabe des Donbass so wäre, als würde man Florida zurückgeben. Diese Bilder, die dort geprägt wurden, die kommen an die Öffentlichkeit, weil es Leuten wie Alexander Stubb oder anderen erstens wichtig ist, selbst vorzukommen in der Medienöffentlichkeit, und zweitens, weil sie diese Begriffe prägen wollen und auch die Öffentlichkeit erreichen wollen, die bei Trump an der Seite ist, also die Republikaner zum Beispiel, um auch ihnen in einer Weise das zu erklären, wie sie es vielleicht besser verstehen.
Also ich finde es sehr wichtig, dass du einmal gesagt hast, vieles davon, was bekannt wird, stammt erstmal von Donald Trump. Das heißt, Journalisten wissen nie, was er wirklich genau verstanden hat, ob er es richtig verstanden hat, richtig interpretiert hat. Dennoch gibt es ja auch einfach ganz objektiv Ereignisse, die passieren. Also wir kennen sowas ja ehrlicherweise vor allem aus CDU-internen Terminen oder aus den damaligen Corona-MPKs, also den Ministerpräsidentenkonferenzen, als alles Mögliche über Lockdowns und so weiter entschieden wurde. Aber jetzt haben wir Gipfel von Staats- und Regierungschefs, die im Weißen Haus miteinander tagen und aus deren Runde du dann meldest, Achtung, Trump ruft jetzt Putin an. Also früher haben wir uns darüber lustig gemacht und haben das als Handyalarm bezeichnet, aber das waren eben ganz andere Termine, nicht mal ansatzweise so hochrangig. Das muss für dich als Journalist ja auch schon was Besonderes sein, oder?
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Tragweite, ja. Also wenn du dann hörst und danach erlebst, wie dann irgendwie das White House Corps das nachrecherchiert. Und auch wenn du gute Quellen hast, denkst du natürlich, also wir veröffentlichen ja nichts, wenn wir nicht irgendwie mehrere Quellen dazu haben. Insofern war ich mir sicher, sonst hätte ich es ja auch nicht veröffentlicht. Aber so ein kleiner Restzweifel bleibt natürlich trotzdem, ja. Also
weil du halt selbst nicht mit im Raum bist.
Genau. So, deswegen muss es besonders gut recherchiert sein. Aber am Ende ist es nichts anderes, als wenn ich, weiß ich nicht, früher aus einem Gemeinderat oder Stadtrat in Ostfriesland berichtet habe oder wenn wir alle zusammen, das war ja nicht nur ich, sondern auch viele andere Kollegen, aus diesen Corona-Sitzungen berichtet habe, was dort gesprochen und was passiert war. Aber ja, das ist immer ein besonderer Kitzel, wenn man eben interne Informationen, die so nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, berichten kann. Ich will jetzt gar nicht sagen enthüllen, weil finde ich das Wort ein bisschen zu groß. Ja, ist ja kein Skandal, der irgendwie enthüllt wird, sondern eine Entwicklung, die aber natürlich super spannend ist, gerade in so einem Moment. Und wir merken, wenn es um solche Krisennamen geht, ja, Wladimir Putin, Donald Trump, dann ist das Interesse natürlich auch weltweit massiv.
Wir haben ja seit dem Beginn dieses Krieges im Jahr 2022 erlebt, wie das Thema politisiert wurde, was völlig logisch ist, aber wie viel Misstrauen es auch immer wieder gab in Europa, aber auch in den USA. Also es wurde davon gesprochen, dass man einfach hunderte Milliarden in die Ukraine geschickt sind, die da versickert sind und dass der Westen den Krieg fortsetzen wollte und überhaupt gar keinen Frieden erreichen wollte. Und jetzt haben wir diese Gipfel, die eben sehr viel transparenter ablaufen. Also man hört jetzt immer wieder, aha, der hat den angerufen und der finnische Staatspräsident hat dies gesagt und der deutsche Bundeskanzler hat jenes gesagt. Glaubst du, diese Art der Verhandlung hilft vielleicht auch ein bisschen dabei, das alles transparenter und auch greifbarer zu machen für viele Menschen?
Ich weiß nicht, ob es wirklich greifbarer für die Leute ist, weil so viel passiert und jeden Tag und eine neue Wendung. Und ich weiß gar nicht, ob viele unterscheiden können zwischen diesen ganzen Gipfeln und dem, was Donald Trump einfach mal nebenbei bei irgendeinem Termin mit dem FIFA-Präsidenten sagt und wo er Dinge dann wieder abräumt und wo er dann plötzlich ein Foto zeigt von Wladimir Putin und sagt, bitte komm doch zur Fußball-WM und wir haben eine riesen Verbindung zueinander. Und am Vorabend irgendwas andeutet, dass er vielleicht doch Langstreckenwaffen schicken könnte. Mein Gefühl ist eher, dass viele Leute davon überfordert bis genervt sind, was nicht bedeutet, dass das Interesse geringer geworden ist, sondern dass sie sagen, also es gibt jetzt so viele Wendungen und immer wieder neue Aussagen. Ja gut, dann gibt's jetzt wieder so einen Gipfel. Also es mag sein, dass durch Alaska und DC, glaube ich schon, dass es da eine gewisse Hoffnung gab. Wir beide waren ja von Anfang an sehr skeptisch, was dort überhaupt erreicht werden könnte. Eben immer mit dem Hinweis, dass nichts darauf hindeutet, dass Wladimir Putin irgendwie dem Ganzen entgegenkommt. Denn das ist, bleibt ja das Entscheidende. Ist Putin bereit, von seinen Maximalforderungen zurückzugehen oder nicht? Und so, deswegen war ich die ganze Zeit skeptisch. Ist es transparenter? Auf eine Art ja, aber es ist eben sehr viel Show und sehr viel Wendung und sehr viel, gestern sage ich dies und morgen sage ich das. Also damit meine ich jetzt Donald Trump. Und insofern glaube ich, bleibt es für die Öffentlichkeit, die sich normal jetzt für Politik interessiert und nicht 24/7, sage ich hier auch immer wieder, wie wir irgendwie mit Leuten telefoniert, bei X sich Dinge anschaut, sehr viele Medien liest, Da denken, glaube ich, ganz viele, also mein Gott, was kann ich denn eigentlich noch glauben, was da gerade passiert?
Ja, du hast dieses ständige Hin und Her von Donald Trump erwähnt, also die Show, aber auch die Drohungen. Also erst droht er Russland, dann beschimpft er wieder Zelensky, er fordert eine Waffenruhe, dann doch lieber keine, dann ist er für Sicherheitsgarantien, dann hat Putin das aber alles ganz anders gemeint. Wie versuchst du denn da den Überblick zu behalten? Also nicht nur zu lesen, was der Mann immer wieder sagt und die ganzen Wendungen einfach mitzubekommen, sondern worauf konzentrierst du dich bei diesen Verhandlungen, bei diesem Friedensprozess? Hast du eine Art roten Faden, den du siehst oder eine Methode, wie du versuchst, dich nicht immer ablenken zu lassen von der neuesten Donald-Trump-Wendung? Denn wenn ich mir die Reaktionen oft auf Twitter anschaue, dann ist das so, wenn Trump Zelensky droht, dann heißt es, oh Gott, die Welt ist verloren. Dann deutet er an, dass die Ukraine vielleicht neue Waffen bekommen könnte. Dann ist er der ganz große Held. Aber wahrscheinlich ist ja beides nicht der Fall.
Ja, was Zelensky angeht, glaube ich schon, dass man das ein bisschen anders bewerten muss. Ich meine, er hat viele Dinge versprochen mal und gegenüber Putin gedroht, aber da hat er nie durchgezogen. Das heißt, bislang, also wenn wir das rein so betrachten, was hat er wirklich getan, dann ist in all den Monaten gibt's da nur eine Sache bislang. Und das ist, dass er den Ukrainern für eine Zeit lang die Geheimdienstinformationen weggenommen hat und dass er gesagt hat, ja, bei den Waffen wollte er auch erstmal nicht mehr, da hat er jetzt wieder zugestimmt, aber das müssen die Europäer bezahlen. Das heißt, wenn man so will, die einzigen Sanktionen, die es bislang gegeben hat, waren gegen die Ukrainer. Alles andere Richtung Russland war nur Gerede bislang. Das ist, glaube ich, immer wieder wichtig festzuhalten. Das heißt, ich versuche, mich immer zu lösen, zumindest im größeren Bild, von schnellen Aussagen von Donald Trump. Natürlich ist es wichtig, das zu verfolgen, aber bei diesen Verhandlungen eines bleibt für mich das Entscheidende, was ich gerade schon gesagt habe. Was sagen meine Quellen in verschiedenen europäischen Ländern, auch in der Ukraine, auch Leute, die Einblick haben oder die interpretieren, was Wladimir Putin macht? Wie bewerten sie, was Putin oder zu was Putin bereit ist und wie er sich in diesen Verhandlungen gibt? Ich denke, das ist Stand jetzt das absolut Entscheidende bei diesen Verhandlungen. Also ich meine damit nicht, dass wir uns alleine davon abhängig machen sollten, was Putin will oder nicht will in unserer Politik. Das ist was ganz anderes. Aber bei all den Schritten, die Trump macht, ist ja sehr entscheidend, worauf reagiert Putin jetzt und zu was ist er bereit. Und wir haben jetzt nach diesen Verhandlungen gesehen und auch nach all diesen Tagen, dass er von nichts zurückgewichen ist, zumindest in den großen Fragen, wo er vorher war. Jetzt würden manche argumentieren, Moment mal, bei Saporischschja und Cherson, da hat er doch vorher gesagt, er will diese beiden Gebiete auch komplett annektieren. Und da hat er doch gesagt, er wäre bereit, an der bestimmten Linie zu bleiben, also an der Frontlinie, an der aktuellen. Mag sein, aber die entscheidenden Fragen bleiben eben, was ist mit Sicherheitsgarantien, was ist mit einer Waffenruhe? Und da ist er eben null zurückgewichen. Deswegen, ich versuche immer wieder in das große Bild zurückzukommen. Abseits, man nennt es im Nachrichtengeschäft Noise. Und das, was Donald Trump macht, ist eben wahnsinnig viel Noise. Und es ist immer wichtig, dahin zu schauen, denn er ist der mächtigste Mann der Welt. Aber wenn er jetzt wieder eine 2-Wochen-Frist setzt, stelle ich mir die große Frage, wie kann es eigentlich sein, dass der US-Präsident, weil Zelensky vermeintlich unverschämt aus seiner Sicht gewesen ist im Oval Office, wenn das dafür gereicht hat, Geheimdienstinformationen ursprünglich dem wichtigsten Verbündeten wegzunehmen und gleichzeitig Putin und Russland, die jetzt monatelang nicht das gemacht haben, was Trump verlangt hat, wieder eine erneute 2-Wochen-Frist zu geben. Ich glaube, das ist so ein großes Bild, was man dann immer wieder einordnen muss.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass Trump jemandem eine 2-Wochen-Frist setzt und dann nochmal weiterschauen möchte. Das gab es früher ja auch immer wieder und es hieß dann, oh, jetzt ist Putin unter Druck, jetzt liegt der Ball bei ihm und wenn er das und jenes nicht macht, dann gibt es wahrscheinlich Sanktionen, dann hat Trump genug. Das würdest du jetzt nicht mehr sagen, wenn es um dieses bilaterale Treffen mit Zelensky geht, das Zelensky ja eigentlich gerne hätte, aber Putin zögert. Ich schätze mal, du bist jetzt auch nicht mehr so, dass du denkst, wenn das in 2 Wochen nicht geklärt ist, dann kippt Trump endgültig gegen Putin.
Nein, aber ich war auch schon skeptisch, nachdem Donald Trump das gesagt hat, also dass es das bilaterale Treffen geben sollte. Also ich fand das schon nach dem Treffen oder während des Treffens mit den Europäern erstaunlich und habe erstmal auf die russische Reaktion gewartet. Und dann gab es den russischen Außenberater Uschakow, der da an dem Montagabend oder später Montagabend Moskauer Zeit sich schon sehr zurückhaltend geäußert hat. Und also noch einmal, man muss dann immer wieder als Berichterstatter die Fragen stellen, macht das jetzt irgendwie Sinn? Ja, also auch angesichts der Aussagen der vergangenen Wochen und Monate. Und dass Wladimir Putin angesichts der Situation, wie sie gerade steht, dass er nämlich weiterkämpfen will, dass er glaubt, er kann diese ganzen Gebiete entweder am Tisch bekommen oder aber durch Kampf, dass der jetzt sagt, er trifft einen aus seiner Sicht illegitimen Präsidenten, ja, für was denn? So, deswegen war ich da schon sehr vorsichtig und bei allen 2 Wochen Fristen, die jetzt kommen, ich will überhaupt nicht ausschließen, dass es noch passieren kann, dass Donald Trump irgendwann Sanktionen verhängt. Da kann etwas innenpolitisch passieren, durch Druck, da kann irgendetwas außenpolitisch passieren. Ich finde es auch Quatsch zu sagen, irgendwie Donald Trump hätte noch nie etwas gegen Russland getan oder für die Ukraine. Ich möchte nur immer wieder daran erinnern, dass er damals Javelins geliefert hat, also Waffen, mit denen die Ukrainer dann 2022 sich verteidigen konnten gegen die russischen Panzerkolonnen. Er hat Waffen geliefert, Obama nicht. Also das gehört eben immer zum Gesamtbild dazu und deswegen finde ich es so schwierig, die Polarisierung bei aller Wut, bei allem, was auch ich empfinde, gerade als Ukraine-Berichterstatter, versuche ich da immer wieder so ein bisschen Schritt zurück und irgendwie kühlen Kopf zu bewahren, was nicht ganz leicht ist.
Zum Abschluss noch ein Thema, was in den Show-Aspekt mitspielt, aber es ist nun mal so wichtig, dass man, glaube ich, drüber sprechen muss. Und zwar wird der ukrainische Präsident Zelensky jetzt in amerikanischen und europäischen Medien dafür gelobt, wie schlau er das angestellt hat mit Donald Trump. Ja, also wie persönlich er wurde, dass er ganz oft Danke gesagt hat. Und auch die europäischen Staats- und Regierungschefs, die sehr freundlich zu Trump waren, du hast das als Schleimshow bezeichnet, da wurde das auch wirklich sehr gefeiert in amerikanischen Medien, wie schlau die das angestellt haben. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so schwer? Also man müsste doch mittlerweile verstehen, es müsste doch jedem klar sein, wie das mit Trump funktioniert. Also die Israelis haben das in der ersten Amtszeit schon vorgemacht. Man hätte auch einfach Netanyahu zuhören können. Und ich schätze mal, wenn ich dir jetzt sagen würde, Paul, absolvier mal bitte einen unfallfreien Termin mit Donald Trump, wüsstest du doch genau, was du dazu sagen hast.
Ja, ich finde diese Interpretation auch erstaunlich. Also erstmal, dass die dafür gefeiert werden, ja, weil man kann ja der Meinung sein, dass das jetzt unbedingt notwendig ist, aber das jetzt irgendwie zu feiern, dass alle einen vermeintlich kreativen Zugang finden, wie man ihn umschmeicheln kann, dass er nicht ausrastet. Also, wo sind wir hingekommen in der Weltpolitik, ja? Also, wie gesagt, ich verstehe das strategisch, taktisch, meinetwegen alles. Aber dass das jetzt irgendwie eine besondere Auszeichnung wäre, dass man dem US-Präsidenten irgendwie umschmeichelt, damit er nicht ausrastet oder damit er etwas tut in eine Richtung, die wir gut finden, weil er eben ein Narzisst ist. Okay, ja, geschenkt, aber ich bin da total bei dir. Also, dass das jetzt irgendwie so wahnsinnig kompliziert sein soll, also da hätte man sich nun Beispiele der ersten Amtszeit nehmen können. Und Zelensky kann das ja nun als Schauspieler oder müsste es ja nun eigentlich als am besten können. Ja, J.D. Vance hat ja in einem Interview gesagt, dass er Zelensky beim Reinkommen gesagt hat, sinngemäß, er würde nicht intervenieren, wenn er sich benehmen würde. Ja, und dann hätte Zelensky gelacht und dann wäre das ja alles ganz toll gelaufen. Also ja, wo sind wir hingekommen, oder? Dass das jetzt irgendwie als strategische Brillanz gefeiert wird. Und eines muss man auch festhalten. Also die Europäer haben längst nicht das erreicht, was sie seit Monaten erreichen wollten. Ja, also ich gehe nochmal zurück, das große Bild. Der Besuch in der Ukraine, wo ich ja dabei war damals, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk, die bei Zelensky waren, dann Trump angerufen haben und die dann schon im April gesagt haben, wenn das jetzt nicht passiert, dann machen wir alle Sanktionen. So, und diese Sanktionen gibt es bis heute nicht. Und die gibt es auch nicht. Also erst ursprünglich sollten diese vor dem Treffen passieren, also an dem Freitag. Dann wurden die abgesagt und dann gab es Treffen, die zu nichts geführt haben, was Donald Trump wollte. Keine Waffenruhe, kein bilaterales Treffen, keine Entwicklung, nichts. Und es gibt weiter keine Sanktionen. Also so wahnsinnig gut ist es dann auch nicht gelaufen. Denn wenn das so wäre, wenn die europäischen Argumente und die des Bundeskanzlers und anderer so wahnsinnig bedeutend wären, wie manche uns das jetzt zu glauben machen wollen, na, dann hätte, glaube ich, Donald Trump nicht eine weitere 2-Wochen-Frist gesetzt, von denen er viele gesetzt hat, sondern tatsächlich dann Sanktionen umgesetzt.
Aber ist das nicht einerseits faszinierend, andererseits auch total bitter, dass ein großer Teil der deutschen, aber auch eben der europäischen Außenpolitik darauf beruht, einen Mann zu beeinflussen, also den amerikanischen Präsidenten? Es geht gar nicht darum, selbst was zu entwickeln, neue Sanktionsmechanismen oder Waffenlieferungen für die Ukraine, eben Sanktionen gegen Russland, sondern dass es immer nur darum geht, diesen Meinungskampf, der auch wahnsinnig kurzfristig immer ist, zu gewinnen und Donald Trump ein bisschen mehr wieder auf die eigene Seite zurückzuholen.
Absolut richtiger Punkt. Sehe ich total genau wie du. Das ist doch total absurd, dass wir uns alleine darauf verlassen. Das ist ja sicherlich, also jetzt aus europäischer Sicht richtig, denn Stand jetzt könnten wir dort nichts ausrichten ohne die Amerikaner. Aber wir reden ja seit Monaten, eigentlich seit Jahren, seitdem klar war, dass Donald Trump wieder antreten könnte und es den Ukraine-Krieg gibt, was passieren würde, wenn Donald Trump im Amt ist. Und es gab keine Strategie und es gibt, scheint mir neben dieser Strategie, Trump maximal einzubinden, auch weiterhin keine große europäische Idee, was man machen könnte. Jetzt würde wahrscheinlich Friedrich Merz entgegnen, naja, wir haben jetzt hier neue Waffen irgendwie entwickelt und die Ukrainer produzieren jetzt alleine und wir tun dies und wir tun das. Aber genau was du sagst, eigentlich müssten die Europäer doch längst parallel darüber nachdenken, was ist eigentlich unsere Strategie. Und vor allem, wenn das so weitergeht, ist ja sehr wahrscheinlich, dass Donald Trump irgendwann sagt, ist mir alles egal, macht ihr jetzt alleine weiter, Putin und Zelensky, und ich verkaufe Waffen an die Ukrainer, wenn die Europäer mir genug Geld zahlen, und ansonsten halte ich mich raus und jetzt macht ihr mal. Also das ist ja das, auf was die Europäer jetzt mittelfristig vorbereitet sein müssten.
So ist es. Wir bleiben natürlich auf jeden Fall weiter dran und du wirst auf jeden Fall wieder sicher hinreisen, ganz egal, wo dieser Gipfel stattfinden wird.
Ich gönne dir, dass er. Was glaubst du, wo der nächste ist?
Ja, also eigentlich wäre mal wieder Europa dran, vielleicht die Schweiz, dann hättest du es leichter.
Aber zeitzonenmäßig auch.
Zeitzonenmäßig auf jeden Fall, aber eigentlich müsste es Südamerika sein, Afrika. Wo auch immer. Hauptsache weit weg.
Du gönnst mir das Schlechteste, ne?
Ich muss sagen, es hat auch immer wieder was Faszinierendes, mit dir in diesem Podcast über deine Reisen zu sprechen, wie du dann erklärst, wie es 17 Stunden gedauert hat, irgendwo hinzufliegen.
Und ich möchte nochmal an das Motel in Anchorage erinnern. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon im Podcast erzählt habe, also in Alaska, dass dann wirklich am letzten Abend es mehrere Polizeieinsätze gab. Ihr wolltet mir ja nicht glauben, dass es dort gefährlich war und mehrere Leute festgenommen wurden. Yorgos Moutafis war Zeuge. Zum Glück haben sie ihn nicht mitgenommen.
Ja, ich bitte aber auch ein bisschen um Verständnis für uns, wenn du gerade von der Front kommst und dann sagst, oh, das Motel in Anchorage kommt mir etwas gefährlich vor. Das können wir hier nicht so richtig verarbeiten. Denken wir, ja gut, er wird's schon schaffen. So, du hast es ja auch geschafft und pass auf dich auf, egal wo du bist, egal in welchem Motel. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Alles Gute, ciao, ciao. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. Und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.